mit dem Stillen ist dann auch nicht gegangen. Da haben wir natürlich unglaubliches Gewissen gemacht, oder? Ich dachte, das kann doch nicht so schwer sein. Aber es ist schwierig. Es ist, und ich habe dann auch immer gemerkt, das ist ja noch gut als Ärztin, wie wichtig Hebammen sind, wie wichtig die Pflege auf dem Wochenbett ist, wie zuversichtlich das einem stimmen kann, wenn jemand einfach mal da ist und einem ein bisschen hebt und sagt, weißt, wie du es machst, ist es gut.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Wir sind heute den ganzen Tag da, weil wir haben heute Morgen ein Kaffee-Date gehabt mit unseren Hörerinnen, wo das Crowdfunding sich einen Kaffee, wie sagt man dem?
Ein Kaffee-Date mit uns gelöst haben.
Ja.
Oder?
Und das war so schön gewesen, weil es hat mir auch wieder mal so gezeigt, was möglich wird, wenn eben sich wirklich fremde Frauen zusammenfinden. Wir sind da in dem Studio um den Tisch gehockt und wir haben gekäfert und es ist auch schnell, sind total tiefe, sehr interessante Gespräche entstanden.
Ja, sehr. Also ich habe ja dann auch wieder einmal gefunden, Menschen sind einfach Wundertüten. Man läuft durch die Stadt oder man ist in gemeinsamen Räumen und man hat eigentlich keine Ahnung voneinander. Und dann fragt man mal, wer bist du, was beschäftigt dich? Und wenn es in so einem Raum stattfindet, wie jetzt bei uns heute, wo man sich sicher fühlt, dann kommen so spannende Lebensgeschichten und Gedanken. Also ich habe es unglaublich schön gefunden, wirklich.
Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid und auch danke allen anderen. Ich finde, man kann nicht genug Danke sagen, dass ihr uns hört, dass ihr uns unterstützt und supportet, weil es ist alles andere als selbstverständlich. Und wir haben sogar, nicht die ganze Zeit, aber am Schluss ein Baby da gehabt.
Ja.
Ja, und Mara, wo das Baby reinkam, Mara, kannst du beschreiben, was mit dir passiert?
Also ich finde es ja noch lustig, weil in der letzten Folge mit der Nora Zucker haben wir ja darüber geredet, wie sie sagt, ganz klar, sie möchte kein Kind. Und ich bin ja an einem Punkt mit 44 und eben mein ältester Sohn 21, wo ich ganz klar sage, ich habe keinen Kinderwunsch mehr. Und dann sage ich, ich habe mich so in einer Selbstverständlichkeit, nein, weißt, ich bin eigentlich nicht mehr so gerne mit Kind zusammen und ich will eigentlich auch nicht so um mich herum. Und dann kommen sie in einen Raum und ich bin einfach wirklich, oh nein, ein Baby. Und dann kann ich nichts anderes machen, als mit dem Baby reden und das wenn es dann will, umtragen und die Mutter caren. Und ich weiss nicht, das ist so ein Automatismus bei mir. Ich bin irgendwie, wie sagt man, eine Doula-Naht, ja. Oder ein...
Also ich habe einfach so gerne Kinder. Also ich bin ja jemand, der wirklich Kinder gerne hat. Jeder, also ich finde auch Jugendliche lässig. Ich finde wirklich jedes Alter auch super spannend und bereichernd. Das hat auch immer nervende Faktoren. Und wenn ich dann so ein Baby sehe, wie jetzt heute Morgen, oder ich habe es jetzt auch ganz stark mit meiner Nichte, die eineinhalb ist. Und jetzt betreue ich auch meinen älteren Sohn mit der Behinderung, der 21 ist, mit ihrer gleichzeitig. Die sind etwas auf einem ähnlichen Entwicklungsstand. Und dann hast du so klein und riesig, er ist ja über 1,90. Und dann erinnere ich mich, ich denke dann gerade bei beiden Söhnen, oder, die so erwachsen, so eben grosse Männer, wie sind die eigentlich mal in meinem Bauch rein gewesen? Also so das, und das muss ich auch immer daran denken, wenn ich dann so ein Baby sehe. Und wie es jetzt heute gerade zum Thema passt, wie es auch mit unserer Gästin zu tun hat, sag mal, Gebären. Denkst du noch einmal zurück, wie du, wo das, was, wie alt bist du gewesen? 23?
Also ja, als ich schwanger wurde, bin ich 22 und bei der Geburt 23. Und es ist so lustig, oder, wie du jetzt das sagst, ob ich noch als Gebären denke, nein. Ich habe es nicht leise gefunden. Und ich habe eben diese Nacht geträumt. Ich sage schwanger, was unmöglich ist. Aber es ist so, also es ist wirklich sehr lustig, dass das alles so zusammenfällt. Ja, also es ist, ich habe nicht, also ich habe wirklich keine schöne Schwangerschaft gehabt. Ich habe mir das total anders vorgestellt. Ich habe mir eine Hausgeburt vorgestellt. Ich habe gedacht, das läuft alles wie am Schnürli, wie bei meiner Mutter. Ich habe dann nachher gedacht, ich werde Langzeitstillmutter und so. Und das ist alles total anders gewesen. Notfall-Kaiserschnitt beim ersten Kind, eben mit 23, wegen einer Schwangerschaftsvergiftung, eine sehr starke. Und das zweite Kind war ein geplanter Kaiserschnitt gewesen. Und dort war ja dann auch alles anders gewesen, vor 11 Jahren. weil ich ja dann gemerkt habe, etwas ist anders, etwas stimmt nicht. Und wo man ja dann so ab 18 Monaten gemerkt hat, sie hat eine Behinderung. Und für mich ist es so wie verbunden irgendwie mit schönen Erinnerungen, aber es ist jetzt auch nicht etwas, weder schwanger noch gebären, wo jetzt ich mega, mega gern wieder würde machen.
Da geht es mir gleich. Und ich habe ja so Vorstellungen gehabt, bei uns daheim sind so Bücher rumgelegen, wie so von Frauen, die im Meer gebären. Und ich meine, ich war auch so jung gewesen, knapp von 25. Und ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, ich gehe in das Spital, gebäre so in dieser Badwanne. Und es ist einfach total alles kein Problem. Manchmal denke ich, es ist irgendwie auch noch gut. Ich habe ganz viel Stress nicht gehabt vorher. Und lustigerweise habe ich im gleichen Spital geboren, wo unsere heutige Gästin lang gearbeitet hat. Ihre Stellenpartnerin, also, die sie lange auch zusammengeschafft hat, hat sogar meinen Sohn noch angeschaut und hat sich gewundert ob seiner lustigen Frisur. Weil er hat nämlich so wie eine Art Mesh gehabt, als er auf die Welt gekommen ist. Heute weiss man, dass das auch mit seiner Behinderung zu tun hat. Die durchgemäschten Haare. Aber ich habe dann lange behauptet, ich gehe mit ihm schon zum Coiffeur.
Herzlich willkommen. Hallo, Stefanie von Orelli. So schön bist du da.
Danke. Bin gerne gekommen.
Das freut mich. Wie ist es für dich, wenn du das hörst? Ist das bekannt für dich, so Geschichten?
Ja, also auf der einen Seite mahnt es natürlich auch an meine eigenen Schwangerschaften, die auch nicht ganz einfach waren. Ich hatte unglaubliche Schwangerschaftsübelkeit. Das hat mich also halt
grauenvoll.
Und mein armer Mann hat mir immer eine Suppe bringen und ich bin vom Cannabis rumgelümmelt. Und nachher, aber so das Gebären selber, gut, mein erster Sohn ist sitzen geblieben. Also das heisst, er war Beckenendlage und dann nachher habe ich beschlossen, das erste Kind in meinem Alter lieber dann gerade direkt einen Kaiserschnitt. Und dann war ich am Schluss so alt, dass alle gesagt haben, jetzt machst du wieder einen Kaiserschnitt. Und also ich hatte dreimal Kaiserschnitt gehabt. Ich habe es selber nicht erlebt. Aber es ist natürlich schon auch nachher, ich habe vor allem gefunden, im Wochenbett, oder? Das, was du vorher angesprochen hast mit diesen Katalog und dem lächelnden Baby und nur schön Wetter und ein Kinderwagen, der geputzt ist. Und ich habe erlebt, mein Kind, ich weiß nicht, ich wollte raus und das hat mich gerade voll gekörbelt. Dann habe ich endlich das Kind in der Einigung mal ein Büschel gehabt, bin rausgekommen, dann fängt es an zu regnen, ich habe keinen Regenschutz dabei. Alles so Stressmomente, wo man einfach findet, ja, hey, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt.
Es ist auch also nicht schön für dich in Teil wahrscheinlich, aber auch schön gewesen, aber auch schön zu hören, dass es sogar Ärztinnen und Gynäkologinnen, wo man ja denkt, die wissen alles, wie auch bei den Hebammen und so, auch nicht immer ganz leicht fällt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und mit dem Stillen ist es dann auch nicht gegangen. Da haben wir natürlich unglaubliches Gewissen gemacht, oder? Ich denke, das kann doch nicht so schwer sein. Aber es ist schwierig. Und ich habe dann auch immer gemerkt, das ist ja noch gut als Ärztin, wie wichtig Hebammen sind, wie wichtig die Pflege auf dem Wochenbett ist, wie zuversichtlich das einem stimmen kann, wenn jemand einfach mal da ist und einem ein bisschen hebt und sagt, weißt, wie du es machst, ist es gut.
Weißt du, im Vorgespräch, also Zara und ich sind ja, eben wir sagen damit, ein bisschen schwanger gegangen mit unserer Gästin, die sehr super ist im Zusammenhang mit dir, oder? Also wir sind auch ein bisschen schwanger gewesen mit dir und allem, was du machst. Lustigerweise ist jetzt das sehr eine angenehme Schwangerschaft gewesen.
Ohne Übelkeit.
Ohne Übelkeit. Und dort haben wir wirklich schon gemerkt, und ich merke es gerade jetzt schon, wenn du anfängst zu erzählen, wir könnten über so viele Themen mindestens eine Stunde mit dir reden. Und wir haben, glaube ich, wirklich schon gerade gemerkt, vielleicht laden wir dich dann gerade nochmal ein. weil eben jetzt nur schon das Thema Kaiserschnitt, eben das Thema Geburt, das Thema Stillen, dann werden wir noch mit ganz vielen anderen Sachen, die dich beschäftigen in deinem Leben, reden. Und ja, das ist so ein bisschen, müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorwegnehmen, Sarah, gell? Dass wir zum Teil nicht jedes Thema so tief einsteigen
können. Es wird eine sehr offene Gestalt bleiben, ja, sage ich da. Ich, ja.
Und bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, versuche ich zusammenzufassen, wer du bist. Und eben, ich mache das immer so, dass man mich absolut korrigieren darf. Und ich suche einfach zusammen und hoffe, es stimmt. Also du heisst Stefanie Regula von Orelli. Bist 1966 in Basel geboren, bist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Du hast von 2008 bis jetzt im März 2025 die Frauenklinik vom Stadtspital Triemli in Zürich geleitet. Zuerst im Co-Lead, also der Co-Leitung, und dann nachher im Job-Sharing-Modell. Deine Schwerpunkte liegen bei Brusterkrankungen, gynäkologischer Onkologie und Geburtshilfe. Ist das, stimmt
also
das
Geburtshilfe
so?
Habe ich früher noch viel gemacht, aber mache ich jetzt eigentlich nicht mehr. Weil das mit der Onkologie, oder, das ist ein ganz grosses Fach, auch mit der Brustkrebserkrankungen bei Frauen, das sind einfach so grosse Themen, dass man Geburtshilfe dann irgendwann muss zurücklassen. Ja.
Da reden wir sicher auch noch drüber. Du bist auch Dozentin an der Uni Zürich und engagierst dich sehr stark für die Förderung der Frauenkarriere in der Medizin. Und jetzt, seit dem September 2025, hast du eine eigene Praxis in Küsnacht.
Ganz genau.
Ist das auch so, dass man jetzt ein bisschen unsicher war? Ist die auch gerade eben, also soll man lieber keine Werbung machen? Oder?
Also meine Praxis ist offen eigentlich für alle, aber natürlich ist es so, dass wir vor allem auch Frauen, die müssen operiert werden, zugewiesen werden oder Frauen eben mit onkologischen Problemen oder Brustkrebs. Ich glaube, das ist schon ein bisschen meine Stärke, aber ich nehme auch Patientinnen für eine Jahreskontrolle. Also ich habe einfach Freude an Frauen. Ja.
Und ist das jetzt mega stressig gewesen, so eine Praxiseröffnung?
Also lass, ich bin eingestiegen bei einer Praxis, die es schon gibt, mit zwei ganz netten Kolleginnen und einem Kollegen. Und ja, es braucht dann viel Administratives, bis man einen Belegärztvertrag hat und so. Aber ich muss sagen, ich bin so offen empfangen worden. Und es ist so eine schöne Praxis. Also ich meine, man sieht auf den Zürichsee. Und das ist für mich fast jeden Tag wie Ferien. Gut, ich bin jetzt noch nicht so lange dort. Aber immer wenn ich dort bin, denke ich, wie schön kann man arbeiten.
So schön, das freut mich. Du bist auch Mutter von 3 Kindern und eins davon lebt mit einer Behinderung.
Ja, also Behinderung, sie hatte lange eine Spracherwerbsstörung, war dann in der Sprachheilschule, war im Regelkind, aber nachher in der Sprachheilschule, hat einfach bis 7 überhaupt nichts gesagt. Aber sie konnte gleich kommunizieren. Es ist nicht ein Kind, das irgendwie abgelöst wäre oder so. Wir haben durchaus uns sehr gut können verständigen mit ihr. Das ist ja auch noch schön, das Wortlose sich verständigen, oder? Und sind natürlich mit ihr dann zweimal in der Woche zur Logopädin. Und ja, dann hat sie dann mit der Zeit ein bisschen reden. Sie hat immer relativ, am Anfang einen relativ kleinen Wortschatz gehabt, aber sie ist eigentlich in ihrer Art sehr etwas Fröhliches und Kommunikatives. Und jetzt macht sie eine Lehre als Bäcker-Konditorin in der Stiftung Arbeitskette. Und ja, ist sehr happy. Sie wird jetzt 18 im Oktober, auch schon. Ja.
Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter in der Bio und nachher schauen wir, wo wir, in welches Thema man sieht schon. Ich habe einfach noch zwei Zitate gefunden. Und zwar das eine ist, dass du sagst, ich brauche nur 6 Stunden Schlaf.
Das hast du mal
in einem Interview gesagt, wo man dich so ein bisschen gefragt hat, so, wie bringst denn du das eigentlich alles unter einen Hut? Ist das noch so? Hat sich das verändert?
Also ich habe jetzt gemerkt, dass es besser ist, wenn man 7 Stunden schläft. Okay. Aber es kann mir schon noch passieren, dass ich nur 6 schlafe. Aber nein, ich glaube, mit dem Alter, ich merke bis 59, ist dann schon so, dass man einfach Batterien ein bisschen länger aufladen muss.
Das merke ich im Fall schon auch, ja. Und ein Zitat noch ist, ich sehe so viel Leid, da verstehe ich es als meine Pflicht zu helfen.
Also ich glaube jetzt unabhängig davon, ob ich Leid sehe oder nicht. Ich glaube einfach, ja, also ich helfe gerne. Oder ich glaube, das ist ja gut, wenn man Ärztin ist, oder? Man lernt zu helfen. Also man ist dem Unglück oder diesen Patientinnen, die eben Hilfe brauchen, weil sie eine schwere Erkrankung hat, ist man nicht hilflos ausgeliefert, weil man kann etwas anbieten. Und das ist etwas, wo glaube ich, mit dem Grund war, wieso ich überhaupt Ärztin geworden bin. Dass ich dem nicht hilflos ausgeliefert bin.
Wie ist der Wunsch entstanden? Magst du uns da gerade ein bisschen mitnehmen? Also weißt, wann hast du gewusst, ich werde Ärztin? Weil ich kenne viele, oder jetzt, mein jüngerer Sohn ist ja auch 18 und ich sehe jetzt viele junge Menschen im Moment, die sich so am Orientieren sind. Wo geht es an? Ich finde das wahnsinnig spannend auch.
Ja, ich finde es auch spannend. Es ist so, ich kann nicht eine Ärztin werden. Also alles außer Ärztin wollte ich werden, weil meine beiden Eltern sind schon Ärzte und Ärztin gsi, oder? Und dann habe ich gesagt, Gottes Willen, das ist jetzt also wirklich das Blödste, wenn ich das auch noch mache, oder? Und dann habe ich das nicht wollen und dann habe ich mich so ein bisschen orientiert, aber ich wollte ja Schauspielerin werden eigentlich und dann hat mir der Mut ein bisschen gefällt. Und nachher bin ich zum Berufsberater. Also ich habe dann das in die Hände genommen und habe gedacht, so, jetzt, ich komme da nicht mehr weiter. Und bin zu einem Psychologen, das war gratis in Basel, hat man gehen können. Und da hat mir so eine Übung gemacht, wo man so Kärtchen hat müssen anlegen, was man gerne macht im Leben, was einem wichtig ist und so. Und dann habe ich auch gehabt, ja, eben spannende Beruf, Teamwork, mit vielen Leuten in Kontakt kommen. Ja, einfach so, dass das mit Menschen zu tun hat, ist ganz im Vordergrund gestanden. Und dann hat er mir noch so angeschaut, wisst ihr was, ich glaube, Medizin wäre noch etwas für sie. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das ist vielleicht genetisch, habe ich dann gedacht. Aber ich habe noch eine lustige Story, ich muss noch einen kleinen Nebensatz machen. Ich hatte eine Großmutter, die war Pfarrfrau. Die hat auch Matura gemacht, ist ein Einzelkind und ist natürlich also viel älter als ich. Sie ist jetzt auch gestorben. Aber die hat immer Medizin studieren. Immer. Und das war so Anfang des letzten Jahrhunderts. Und sie hat immer Medizin studieren. Und dann hat ihr Vater ihr das verboten. Mhm. Weil er gesagt hat, nein, eine Frau, das geht gar nicht, dass die tote Männer sieht oder überhaupt Männer in einem nackten Zustand. Und er will das nicht, sonst kriegt er sie quasi nie mehr unter die Haube. Oder ich weiß nicht, was er sich genau gedacht hat, aber er will das nicht. Und das hat sie mir immer wieder erzählt, sie wäre so gerne Ärztin geworden, oder? Und ich war dann schon in einer Generation, die das selber entscheiden durfte. Gut, meine Mutter auch schon. Aber für mich war das ein grosses Privileg, als Frau das auch studieren.
Das ist jetzt mega spannend, oder? Weil es ist aber gleich immer noch außergewöhnlich, dass jetzt deine Mutter schon hat können wählen und deine Großmutter schon Matura gemacht hat. Also das kommt schon. Bist du auch so geprägt? Also dass Bildung für Frauen wichtig ist und weil jetzt zu diesen Zeiten die Generation von deiner Großmutter ist eben, wie gesagt, ist ja das auch. No, hat man sich das noch mal sagen.
Also meine Großmutter hat nicht dürfen als Gymi. Mhm. Ihr Vater war Lehrer und hat gesagt, das Gymi ist nicht für Mädchen. Mhm. Ja. Wir müssen nicht zicken.
Also eben, nein, ich bin wirklich prägt, sehr prägt von starken Frauenfiguren in meiner Familie. Das hat mir natürlich sehr geholfen auf meinem Weg auch. Also das sind auch Vorbilder gewesen. Das sind auch Frauen gewesen, die klare Meinung haben zu gewissen Sachen, also die sich da nicht einfach hinter dem Rücken von jemandem versteckt hätten. Und ja, das hat mich geprägt, das ist richtig. Das
ist auch lustig, ich sage ja amig, ich bin nicht in einem Patriarchat aufgewachsen, sondern in einem Matriarchat. Was machen muss, ich kann fragen, ob es besser ist, aber es prägt schon sehr stark. Ja. Mich würde noch wundern, und dann, wo du dann angefangen hast, Medizin zu studieren, ist es dann so frauenfreundlich gewesen?
Also das Studium hat eigentlich keinen Unterschied gemerkt zwischen Frauen und Männern, obwohl es bei uns wahrscheinlich noch mehr Studierende als Männer gab. Aber nein, es war super gewesen. Und was ich halt dann wirklich erlebt habe, ist auch die Gruppenarbeiten, die wir gemacht haben und so im Team arbeiten und so. Das hat mich schon, aber gut, ich meine, die ersten zwei Jahre, die haben einfach wenig mit Medizin zu tun, oder? Das hat man keine einzige Patientin, oder damals hat man keine einzige Patientin gesehen. Das ist einfach Chemie und Biochemie und Anatomie und alles Sachen, die sich irgendwie muss ins Hirn prügeln. Ja, also es ist für mich dann einfacher geworden, wo es dann wirklich so ein bisschen in die Klinik reingegangen ist.
Und wann war klar, die Gynäkologie, die Fachrichtung? Also was hat dich da wie geleitet?
Also erstens habe ich immer gefunden, was toll ist, ist ein Fach, wo man vom Anfang des Lebens bis am Schluss des Lebens jemanden begleiten kann. Und wie so das Positive, wie zum Beispiel eine Geburt oder auch das Schwierige, wie zum Beispiel eine Krebserkrankung, wie kann man miterleben? Das gibt so ein bisschen einen Ausgleich. Und Frauengeschichte hat mich auch immer sehr interessiert. Wobei, interessanterweise habe ich gedacht, nach dem Staatsexamen, ich tue einfach mal Chirurgie machen. Es ist ja, Chirurgie hat noch niemandem geschadet, habe ich gedacht. Ja, ich weiß auch nicht genau, wieso. Weil meine beiden Eltern sind beides nicht Chirurgen. Und nachher war ich dort auf der Chirurgie und das ist einfach wirklich harte Schule, oder? Weil man schwimmt am Anfang wahnsinnig und man hat viel Verantwortung und viel Nachtdienst gehabt und so. Gut, auf jeden Fall haben mir dann ein paar Leute gesagt, du musst unbedingt Chirurgin werden, du bist die geborene Chirurgin. Und ich dachte, nein, um Gottes Willen, Chirurgin, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu tough. Das war dann noch ein bisschen mehr Männerwelt. Und dann hat mir lustigerweise ein chirurgischer Kollege gesagt, weißt du was, bewirb dich doch in der Maternität, da gibt es eine neue Chefin. Das muss ganz eine coole sein. Und das war Frieda von Kaschberg. Oh.
Sie ja. eben, wo noch den Jim gesehen hat. Ja, ja mein genau. Sohn. Genau. Mhm.
Genau. Und dann habe ich mich beworben, ich weiß noch, im Nachtdienst auf einer Schreibmaschine, dort im Notfall. Und dann nachher hat sie mich genommen. Und sie sagt immer, sie hat mich genommen, weil ich coole Schuhe angehabe. Weil ich habe mich richtig anständig angezogen. Wahrscheinlich habe ich einfach keine anständigen Schuhe gehabt. Und das hat, ist ihr dann gerade aufgefallen. Hat sie gesagt, ja, coole Schuhe.
Jetzt, eben, wir haben schon gesagt, es gibt ganz viele Themen, wo wir mit dir darüber reden wollen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Und ein Thema, wo du auch immer wieder in den Medien warst und auch, wo du ja auch mit dem Jobsharing geprägt hast, ist das Thema Vereinbarkeit. Also eben, du hast 3 Kinder, du hast eben eine Karriere, eben, also Chefärztin. Und ich habe in einem Gesprächsformat, in einem Podcast, wo du dabei warst, also, wo es um das Thema Vereinbarkeit gegangen ist, von dir die Aussage gehört, dass sich werdende Eltern viel zu wenig Gedanken machen dazu. Also das heisst, dass es, du immer wieder beobachtest, dass sie so besetzt sind, eben schwanger, vielleicht eben Geburt gerade noch. Und nachher, eben, wie du vorhin gesagt hast, man überlegt sich dann auch nicht unbedingt, wie komme ich dann heim von dem Spital oder so. Sondern es ist ja wie irgendwie, und das beobachte ich auch bei mir in der Praxis, wenn ich mich über die mentalen oder so Stressfaktoren mit Frauen reden, dass wie so besetzt ist, sind von dem Thema eben schwanger sein und gebären, dass wie nicht noch Raum hat für anders. Und du sagst aber, eigentlich wäre es wichtig.
Also ich glaube halt einfach, eins der wichtigen Themen ist, wenn Frauen halt heute immer noch während im Beruf wirklich hochprozentig weiterarbeiten nach Kind, ist Augen auf bei der Partnerwahl. Also ich glaube, es ist halt einfach so, dass...
Können wir den Satz unterstreichen?
Nein, ich meine, oder das habe ich mir jetzt auch, als ich hier angefahren bin, noch mal überlegt. Oder man ist dann so auf Wolke 17 mit der rosa Brille und sieht einfach den unglaublich tollen Partner und denkt, ja genau, jetzt Kind und Familie und es ist so schön und dann können wir das machen und das und Kinderwagen und glückliche lachende Kinder und alles, oder? Und es ist ja dann schon ein bisschen anders. Und was ich halt immer wieder gesehen habe, vor allem bei Kolleginnen, die hochbegabte Medizinerinnen waren, dass der Mann dann eben gleich eher Karriere gemacht hat oder dann halt gleich noch einen Karriereschritt gemacht hat, der dann wieder dazu geführt hat, dass die Frau mit 1 bis 2 Kindern einfach dann hat nachgegeben und gesagt, ich kann einfach die Arbeit im Spital mit dem Dienstverpflichtungen und dann einen Nachtdienst kann ich nicht vereinbaren mit dem Job von meinem Mann. Und es ist immer noch relativ klar, dass der Mann dann die Karriere macht, oder? Und das ist bei meinem Mann halt glücklicherweise ganz anders gewesen. Also mein Mann kommt ja aus Frankreich und dort ist die Rolle der Frau sowieso eine andere in der Gesellschaft. Also seine Mutter hat auch, die hat eine Privatschule gehabt, eine eigene, für KV. Und sie ist die Starke gewesen daheim. Und für meinen Mann war das total gut gewesen. Also der hat, jetzt nicht, dass er mich gedrängt hat, irgend so etwas zu machen, aber er hat das absolut akzeptiert. Und das war natürlich für mich ein grosses Glück gewesen.
Also auch mehr, ich höre auch mehr Selbstverständlichkeit, oder? Also, wo ich das Gefühl habe, dass es ja heute immer noch so ist, wenn man sagt, eben man hat 3 Kinder oder man hat nur schon 1 und man schafft hochprozentig, dass es dann immer gerade die Frage kommt, ja, wie geht denn das? Wie schaffst denn du das? Also das ist jetzt schon noch viel und was ist denn mit eben dem Vater und wie macht er denn das? Also es ist keine Selbstverständlichkeit für das da, oder?
Ja, also vor allem bei den Frauen, bei den Männern mit 3 Kindern. Also ich habe viele Kollegen
gehabt. Dort ist doch selbstverständlich. Dort ist es umgekehrt.
Es wäre fast komisch.
Sie werden abgefeiert für den Papi-Tag. Jetzt, Stefanie, jetzt hören uns ja viele Frauen zu, die den Partner noch werden wählen.
Okay.
Wenn man jetzt oder, so auf der Suche ist und da vielleicht verschiedene Optionen hat. Oder man ist sich nicht ganz sicher. Und du sagst Augen auf und gleich ist es ja dann so, oder man ist dann irgendwann schwanger, also sollte man die Augen vorher aufmachen. Auf was so rückschauend, auf was lohnt es sich dann zu schauen? Hast du da irgendwie so eine Checkliste?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte ja das auch nicht gehabt. Ich meine, ich habe ja das auch einfach durch Glück habe ich so einen tollen Mann gefunden. Aber ich glaube halt, was ich einem Jüngeren ich würde empfehlen, ist doch ein bisschen früher sich ein bisschen Ecken und Kanten zu geben. Also, dass man früher schaut, was ist mir richtig wichtig im Leben. Oder denn, wenn einem wichtig ist, dass einem, dass man weiterhin arbeiten kann oder dass man eine grosse, grosse Rolle in der Gesellschaft will spielen oder kann spielen, auch von den Voraussetzungen her, oder zum Beispiel will in der Politik gross rauskommen und Kinder hat. Ich glaube, dann geht es einfach ein bisschen darum, dass man sagt, das und das und das ist mir wichtig, das sind meine Prioritäten und das halt dann gleich ein bisschen abgleicht mit dem Partner oder einem Freund. Und wenn das diametral verschieden ist, entweder Kompromiss machen und sagen, ja gut, in dem Fall ist es mir doch nicht so wichtig. Oder halt dann sagen, schau, vielleicht passen wir wirklich nicht zusammen. Vielleicht müssen wir jetzt einfach eine gute Zeit haben, vielleicht nicht unbedingt eine Familie gründen.
Weißt du, was finde ich spannend? Dass Freundinnen von mir oder ich jetzt auch selber manchmal, also wir sagen dann so Sachen wie, wir kommen auch nicht daraus, wieso wir diese Kompromisse eingegangen sind. Vielleicht sind sie auch die Hormone gewesen. Jetzt ist ja eine Spezialistin da. Kann das sein? Also weißt du, ich meine, man hat ja schon, eigentlich hat man ja das Wissen. Und dann, und ich frage mich manchmal, wie stark der Kinderwunsch oder auch, wie stark einem das sollte bewusst sein, dass man vielleicht jetzt auch nochmal müsste ein paar Nächte darüber schlafen oder vielleicht ein paar Monate darüber diskutieren oder so, weil vielleicht auch der Hormonhaushalt dort eine Rolle spielt. Oder ist jetzt das ja, völlig an den Haaren herbeizogen?
Aber ich glaube eben, mit dem Kopf kann man das Leben auch nicht nur bestimmen. Oder? Es ist auch schön, wenn man sich ein bisschen gehen lassen kann und eigentlich dieser Natürlichkeit von diesen Hormonen ein bisschen folgen kann. Das finde ich schon auch. Oder? Aber ich meine, ja, ich glaube, es ist gleich wichtig, wenn man sich vorstellt, oder was mich immer sehr beeindruckt, auch in den Büchern, die ich lese, in einem Roman oder auch in den Geschichten, die ich höre von Patientinnen, wie weit man sich zum Teil in eine Abhängigkeit begibt, relativ freiwillig von jemandem. Und natürlich, je weniger man schafft und je mehr man zum Beispiel daheim ist mit den Kindern, desto grösser ist die Abhängigkeit. Weil wenn man nachher wieder zurück in den Beruf, dann kommt man einfach, also dann hat man einfach zum Teil eine riesige Lücken in der Karriere und im Berufsleben. Und ich glaube, das muss einem einfach bewusst sein. Und das tut mir manchmal halt ein bisschen, wir Frauen sind immer noch ein bisschen blauäugig, dunkel mir. Und natürlich ist es so, dass wenn man jemanden liebt und jemanden heiratet, denkt man jetzt noch nicht gerade an die Scheidung. Das ist ja normal, oder? Aber trotzdem ist eben nach der Scheidung halt häufig der Mann besser gestellt, weil er einfach seine Sporen abverdient hat und halt in einer Position meistens ist, wo er auch etwas erreicht hat und entsprechend kann Geld verdienen. Und die Frau muss dann zum Teil wieder einsteigen, wenn die Kinder aus der schlimmsten Phase draus sind und kommt dann halt irgendwie nicht mehr, weiss ich wo, noch unter. Also das tut mich schon beelend. Ich meine, ich habe Patientinnen, das sind Juristinnen gewesen, das sind Architektinnen gewesen, das sind wirklich Akademiker gewesen. Auch Akademikerinnen, aber auch der Zug fährt heutzutage so schnell ab, oder? Und wenn man nicht immer ein bisschen im Beruf bleibt, vielleicht zuerst niederprozentig und dann aber, wenn die Kinder in die Schule gehen, halt wieder aufstockt, dann ist man schon sehr abhängig von dem, was das Geld heimbringt. Und das ist eben dann der Mann meist.
Wenn du jetzt, deine Kinder sind erwachsen, wenn du so zurückschaust jetzt auf deinen Weg, was sind für dich persönlich die grössten Herausforderungen gewesen bei dem Thema eben Vereinbarkeit oder ich sage manchmal auch Unvereinbarkeit teilweise oder ich sage auch manchmal auch, eben den Hut müssen wir vielleicht einmal wegrühren, dass alles eben unter einem Hut Platz hat. Wo hast du gemerkt, sind deine grössten so Struggles gewesen oder was ist schwierig gewesen?
Also ich glaube, mein Vorteil ist ein bisschen, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe überdurchschnittlich viel Energie. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das nicht gehabt hätte, dann wäre es sicher schwieriger gewesen. Zweitens war natürlich, dass wir eine gewisse finanzielle Privilegien hatten. Dass wir die ersten zwei Kinder haben wir in der Krippe gehabt und dann haben wir einfach gemerkt, wenn wir das dritte Kind auch noch in die Krippe tun, sind wir gleich teuer, wie wenn wir jemanden anstellen für daheim, der dann gerade noch ein bisschen den Haushalt macht und einkauft. Und das haben wir halt dann gemacht. Und ich glaube, Me-Time, oder? Das ist schon das, was am Schluss dann ein bisschen leidet. Mhm. Also man muss dann wie sagen, ja gut, Me-Time ist halt mit den Kindern sein, oder? Das ist dann das, was auch ja, eine grosse Zufriedenheit mir gebracht hat. Aber dann zum Beispiel auch noch Sport oder Yoga oder irgendeine Ahnung, Yoga-Retreat oder so. Das ist alles nicht drin gelegen, weil da ist einfach Beruf und Familie ist im Vordergrund gewesen. Und von dem her, ja, das ist eine strenge Zeit, glaube ich. Und ändert ja dann auch wieder, wenn die Kinder in die Schule gehen und so. Aber das ist schon, ja.
Jetzt bist ja du schon sehr lange in diesem Beruf und die Lebenswelten haben sich ja zum Teil verändert, oder? Ich habe so ein bisschen, wir sind jetzt sehr im Heteronormativen und der grösste Teil lebt ja auch so. Und gleichzeitig erlebe ich jetzt um mich und auch selber, dass es sich aber schon auch verändert. Also gibt es vielfältigere Modelle, die du jetzt auch siehst? Oder gibt es irgendwie mehr oder auch jüngere Generationen, die es jetzt anders macht? Oder nimmst du das wie anders wahr? Oder findest du, es hat sich eigentlich recht wenig verändert?
Also du meinst jetzt in Bezug auf...
Jetzt das Thema eben... Verteilung von der Care-Arbeit, die Überlegung, wie machen wir das nachher? Oder vielleicht auch nicht mehr nur Modell Mann-Frau, sondern das vielleicht. Also, ich habe jetzt zum Beispiel auch Leute um mich herum, zwei Freundinnen, die miteinander ein Kind bekommen. Lesbische Pärchen natürlich, schwule Pärchen. Genau.
Ja, mal auf jeden Fall. Da ist die Gesellschaft sicher viel offen. Mhm. Also, ich habe auch einige um mich herum, zwei Frauen vor allem, die auch Kinder haben. Und das ist für die Frau halt immer noch einfacher als für zwei Männer,
ja, das
oder?
Das ist ja so, ja.
Das ist auch ein bisschen schwieriger. Aber ja, da ändert sich sicher etwas. Wobei auch dort ist natürlich immer, wenn man zu zweit ist, es ist immer ein bisschen die Frage, wer macht Kompromiss? Oder wer macht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger? Können wir das irgendwie gerecht aufteilen? Oder bin ich bereit? Was ich halt noch gut finde, oder? Jetzt mit meinem Mann. Mein Mann hat wirklich... Gang, Abend auch, Kind ins Bett gebracht und hat geschaut, wenn ich noch zu Abend musste, an einer Sitzung oder irgendwann an einer Veranstaltung oder so. Das war für ihn überhaupt kein Problem gewesen. Das hat er wirklich auch gerne gemacht. Und hat mir sehr viel Freiraum gelassen. Dafür habe ich zum Beispiel die Administration der Familie mehr übernommen. Und ich glaube, das ist ja noch gut, wenn man sich so ergänzt. Oder wenn man kann sagen, du kannst das gut, du kannst das gut, ich mache das lieber, du machst das lieber, wenn man da eine gewisse Aufteilung bekommt, wo beiden ein bisschen passt.
Und, jetzt sind wir gerade
miteinander.
Miteinander gleichzeitig.
Mir kommt nur so ein bisschen noch das, was für eine Rolle spielt da auch so die Mythen, oder? Also der Mutterinstinkt.
Weißt du, was so lustig ist? Ich kann genau die gleiche Frage stellen. Krass, ja.
Der Mutterinstinkt.
Ja, also man sagt, oder? Das ist ja dann so, die Rollenzuschreibungen sind ja auch mega fest mit dem besetzt. So, ja, die biologische Mutter kann das auch besser. Das ist halt Instinkt oder auch
darf
mir
ich
selber.
Ich kurz ergänzen, ja. Auch noch, nämlich, dass nämlich ganz viele Frauen bis heute ja dann ein schlechtes Gewissen empfinden. Also das heisst, dass sie die Kinder in die Kita geben, wollen hochprozentig arbeiten, merken auch, hey, das macht mir irgendwie Freude, das ist gut. Und dann kommen aber all die Emotionen, die sie überfordern. Und dann halt immer noch, also dass man das strukturelle Gründe hat, ist klar. Und ein oder so ein struktureller Mythos ist ja der Mutterinstinkt. Und da sagst du ja auch, hört auf, oder, mit dem Mutterinstinkt.
Es also ist der nämlich ist ja gerade bei den französischen Philosophinnen sehr umstritten, genau, ob es da überhaupt gibt, oder? Und ich glaube halt, natürlich, oder ich habe immer ein bisschen den Blick im Kleineren, das ist die Familie. Und dort ist ja nicht nur die Mutter. In vielen Familien ist ja noch Großmutter und eine Tante und ein Onkel und weiss ich was alles und dann noch viele Freunde. Und es heisst eben in dem einen Sprichwort, das ich wieder immer erwähne, es braucht nicht nur eine Mutter, es braucht ein ganzes Dorf für ein Kind aufzuziehen, oder? Und je vielfältiger das Umfeld für ein Kind ist, da bin ich halt einfach davon überzeugt, aber da akzeptiere ich auch, wenn jemand anders eine andere Überzeugung hat. Ich glaube, Prägung und Fähigkeit in der Gesellschaft als selbstbewusster, einfühlsamer Mensch aufzutreten und auch zu leben, Das ist, hat sehr viel mit dem zu tun, wie man geprägt ist. Und meine Kinder zum Beispiel in der Krippe, das war irrsinnig. Die hatten so eine tolle Krippe, die hatten so lässige Gespönle, so viel können machen, wo ich einfach als Mutter nie fähig war. Ich hätte nicht mit meinem Kind 4 Stunden lang basteln. Also ich hatte gar nicht Geduld.
Danke vielmals für das, will ich wirklich. Ja, mega fest.
Und das ist ja dann etwas, was ganz viele gerade Mütter erschöpft. Und ich finde es eben wahnsinnig wichtig, auch darüber reden, dass es ein Mythos ist. Und ich finde es auch wichtig, dass man wirklich weiss, dass die Bindungshormone, kannst du mich gerne korrigieren, eben genauso auch ein Vater oder kann aufbauen oder eine Großmutter oder irgendjemand sonst. Ich bin zum Beispiel in einer WG reingeboren worden. Meine Gotte hat mir mehr geschaut als meine Mutter. Meine Mutter ist nach 3 Monaten wieder arbeiten. Sie hat gerade Zeit gehabt. Und ich würde jetzt sagen, die hat genau gleich, oder? Also das ist letztendlich Liebe.
Absolut. Und ich glaube, eben, wir sind zweimal, meine Mutter hat ja geschafft als Ärztin und ich war 2 Mal in der Woche bei meinen Großeltern gewesen. Und der hat auch, oder? Ich habe dann das auch noch mitgenommen, das, was ich jetzt am Anfang erzählt habe. Meine Großmutter hat eigentlich immer Ärztin werden. Und gut, sie ist dann Pfarrfrau geworden und sie hat auch ganz, ganz viel geschafft, 5 Kinder gehabt und während dem Krieg und alles. Also, ich meine, sie war eine außergewöhnlich taffe Frau gewesen. Und so klein wie ich. Ich bin ja, also das sieht man jetzt natürlich nicht, weil man hört mich ja nur, aber ich bin wirklich klein. Und meine Großmutter war auch klein gewesen. Und irgendwie, und meine Mutter ist jetzt auch nicht so gross, aber trotzdem, und ich habe immer gedacht, ja, ich habe Rollenmodelle, die auch sozusagen körperlich klein sind, aber die auch etwas dargestellt haben und erreicht haben. Und eben, wegen dem sage ich, oder, je heterogener, je vielfältiger Menschen um einen herum sind, desto mehr kann man auch profitieren. Ich will nicht in Frage stellen, dass eine Mutter nicht gut wäre für die eigenen Kinder. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr gut für meine eigenen Kinder. Es ist nicht so, dass mich das irgendwie kalt lässt. Und ich habe irrsinnig tolle Erlebnisse mit meinen Kindern. Aber eben so am Spielplatz zuschauen, wie die Kinder sich amüsieren, ja, das war jetzt einfach weniger meins. Und ich habe einfach das Gefühl, ich habe noch eine andere Rolle auf dieser Welt, die wichtig ist.
Weißt du, ich finde es schon spannend, weil ich bin ja eigentlich feministisch erzogen und auch so geprägt, auch ähnlich wie du jetzt schilderst. Und gleich habe ich, wo mein Sohn auf die Welt kam, als ich 23 war, gemerkt, ich habe eine so innere kritische Stimme. Oder einfach auch oder innere Stimmen, die sagen, nein, du bist jetzt wichtiger als der Vater oder irgendwie eben das schlechte Gewissen, das vorher Zara erwähnt hat. Wenn ich ihn dann recht früh schon fremdbetreut in Anführungszeichen gegeben habe. So. Und für mich ist es mega wichtig, mir Wissen anzueignen. Also als ich dann Bücher gelesen habe, wo eben der Mutterinstinkt quasi unter die Lupe genommen worden ist oder wo ich dann gelesen habe über Studien, über das Hormon Oxytocin, das Bindungshormon und was Forschung gemacht haben, ja auch mit den Vätern oder mit Männern, mit Adoptiveltern, dass ja, wenn man Körperkontakt hat mit dem Baby, dass ja die Hormone genau gleich hoch ausgeschüttet werden wie bei den Frauen, also wie bei den biologischen Müttern. Und das habe ich, also ich habe das verrückt gefunden, bis hin zu, bitte du mich jetzt korrigieren, wenn das Fake News ist, bis hin zu Milcheinschuss bei den Männern.
Also
nicht direkt so, dass sie stillen können, aber das Brust angeregt.
Also ja, also das weiß ich jetzt einfach nicht. Da
bin aber ich
fest in der Frauenmedizin. Aber ja, eben das mit dem Oxytocin, das finde ich schon sehr wichtig. Ich meine, eben, was du jetzt gerade erwähnt hast, das ist das mit dem Stillen, oder? Und ich glaube, das schafft schon sehr eine grosse Nähe zum Kind, wenn man dann kann stillen. Eben können nicht alle stillen. Wo dann aber auch halt wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, Pro und Contra hat. Ich meine, es gibt eine feministische Strömung, die das ja ganz klar ablehnt, die stille Vorschreibung, man müsste irgendwie 2 Jahre lang stillen, weil das Mutter dann quasi wirklich ans Baby fesselt und umgekehrt. Sondern einfach sagen, ja gut, Mutter muss Freiheit haben, was ja, wo ich klein war, durchaus noch modern war, ist, dass man nicht stillt, oder? Da ist dann die ganze Pulvermilch auf die Welt gekommen. Und ich glaube halt, eben, es hat dafür und dawider, aber ich glaube, eben, was du auch gesagt hast, es ist ganz wichtig, grundsätzlich dass man Kinder liebt. Und ob das der Nachbar ist oder Gott oder irgendetwas, sie müssen einfach Wurzeln bekommen. Sie müssen wissen, sie sind angenommen. Und ich glaube jetzt gerade eben mit dem Kinder mit einer Behinderung oder mit mehr Bedarf, oder? Das merke ich so bei meiner Tochter. Sie sagt mir immer, Mami, weisst, ich habe so einen guten Kern in mir. Ich weiss so, dass ich geliebt werde. Und das gibt mir so eine Stärke. Und dann denke ich manchmal, ja, wahrscheinlich kann man es auch richtig machen, wenn man nicht den ganzen Tag daheim ist.
Das ist so schön, wie du das sagst, mit diesen Wurzeln, die man dem Kind geben und dass die mit Liebe genährt werden. Ich denke immer, ich habe ja ein riesen Patchwork, das mich großgezogen hat. Und das ist für mich bis heute, glaube ich, ein Grund, wieso ich mich fast überall zurechtfinde. Also, es hat mir extrem geholfen. Ich glaube auch mit der ganzen Geschichte mit meinem älteren Sohn mit der Behinderung. Es hat mich auch flexibel lassen sein. Also so eben immer wieder andere Inputs, andere Meinungen, andere Werte teilweise. Und ich finde aber auch das, was du ansprichst, mit der Freiheit zu haben. Weil ich glaube, was ja auch ist bei dem Thema irgendwie, eben, also es fängt ja schon an bei der Schwangerschaft, nachher fängt es an bei der Geburt und dann beim Kindergrossziehen, ist ja, es gibt unglaublich viele Meinungen, unterschiedliche Haltungen. Es wird teilweise sehr schnell sehr dogmatisch. Und was ich dann immer wieder beobachte, ist ja, es löst einfach Druck aus. Und ich wünsche mir eben genau das, was du jetzt vorhin gesagt hast, dass wir wie auch eben frei sind. Also, dass die Frauen, die sagen, ich rutsche gerne den ganzen Tag mit meinem Kind die Rutschbänder ab, das dürfen machen. Und die gerne im Operationssaal stehen, können in den Operationssaal. Also, dass man wie dort eben auch so wegkommt von, das ist der richtige Weg. Du sagst, ich habe von dir ein Zitat gefunden, das mir sehr gut gefallen hat. Du hast gesagt, es fehlt die Wertschätzung der Kindererziehung als Erfahrungswert, wie beispielsweise der Militärdienst eingeschätzt wird.
Ja, da bin ich absolut einverstanden. Die Wertschätzung der Kindererziehung und dem Kinderhaar gegenüber ist immer noch relativ klein, außer eben Männer, die also easy können CEO sein und noch 5 Kinder daheim und alles, ist für die Frau, die das versucht, einigermaßen zu managen, auch wenn sie eine Krippe hat, auch wenn sie eine Nanny hat, es ist immer noch viel, oder? Mhm. Ist dort die Wertschätzung an einem kleinen Ort, glaube ich. Und ich glaube, es ist ganz eine grosse Weiterbildung in Anführungszeichen, der Umgang mit dem Kind und mit der Erziehung und mit den Anforderungen.
Mhm. Ja, und vieles ist auch strukturell, oder? Mhm. Also ich denke mir immer so, wenn wir ja jetzt vielleicht, sagen wir, ein Jahr ältere Zeit hätten, dann wäre die Situation auch ganz anders, als wenn wir nach 14 Wochen wieder voll muss einsteigen, wo vielleicht der Körper einfach ja noch gar nicht parat ist, oder? Also, ja, es weitreichendes Thema.
Genau. Ja, eben, du merkst, wir könnten jetzt wieder. Ich würde auch gerne noch, wie das ist schon auch, oder da seid ihr wirklich Pionierinnen gewesen mit dem Jobsharing. Magst du uns erzählen, ist das easy gewesen? Ist das einfach durchgewunken worden, als oder, wo ihr das gemacht habt? Oder wie ist dort da der Weg gewesen? Weil ich finde, oder ich arbeite ja immer wieder auch in meiner Praxis mit Frauen, die sagen, okay, ich will meinen Job nicht aufgeben. Und gleichzeitig kommt jetzt irgendwie noch das dritte Kind und ich merke, ich muss, und sagen, ja, die Firma ist nicht offen für Jobsharing in Spitzenpositionen.
Ja, also nein, es war natürlich der Vorteil gewesen, dass Britta von Kastberg einfach eine Ikone war, oder? Ein totaler Leuchtturm, alle haben sie gekannt. Und sie hat dann so ein bisschen Glück gehabt, dass man dann auch gerade in der Stadtregierung jemanden hatte, der die Stadtspitäler geführt hat, der dann auch so kurz vor dem Absprung war, altershalber. Und der hat dann auch noch, glaube ich, ein bisschen etwas Gutes tun für die Frauen. Das war gerade ein bisschen ihn gewesen. Aber wir haben uns schon sehr gut vorbereitet. Und Jobsharing, ich glaube, es ist immer ein bisschen die Frage, was versteht man unter Jobsharing oder Topsharing oder geteilte Führung oder so. Also Britta und ich, wir haben ja je 70% geschafft und sind dann sukzessive wieder rauf. Also wir haben nicht einen Job gehabt, 50-50, sondern 70-70. Und das hat es ein bisschen vereinfacht, weil man muss ja dann gleich auch sich ein bisschen abstimmen. Und Britta und ich meine, Britta war meine Chefin gewesen, Britta hat mich ausgebildet. Es war jetzt nicht unbedingt so gewesen, dass ich mich am Anfang auf Augenhöhe gefühlt hätte mit ihr, obwohl wir unterdessen dann schon befreundet gewesen sind. Und wir haben uns dann coachen. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz wichtig vor so etwas. Also, wo man halt, gut, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wie bevor man in eine Ehe reingeht, einmal checkt, du, haben wir überhaupt die gleichen Werte? Haben wir den gleichen Führungsanspruch? Haben wir gleich einigermaßen Arbeitsethos? Oder ist die eine dann immer in der Ferien und die andere krüppelt sich halb zu Tod? Und dann nachher haben wir wirklich gemerkt, mal, das passt wirklich gut. Und das sind aber, wie soll ich jetzt sagen, über ein halbes Jahr, alle zweite Woche eine Sitzung mit einem Coach. Und dann haben wir das auch vorbereitet. Wir haben natürlich auch vorbereitet, was für Gegenwind könnte kommen. Und wir haben uns sehr eingelesen in die Datenlage auch von diesen Jobsharing, Topsharing, Literatur und Studien. Und haben dann einfach gemerkt, im Grunde genommen profitiert das Unternehmen extrem, wenn es eben auch dort zwei gibt. Etwas Diverses, etwas, wo entsprechend verschiedene Lebenssituationen, die wir dann auch hatten, ich drei Kinder, Brida, schon ein bisschen älter, das hat dann schon überzeugt. Mhm. Und ich glaube, wir haben es auch gut gemacht. Also, wir haben dann natürlich wirklich geschaut, dass wir uns abgleichen und dass wir nicht irgendwie dann so in Fettnäpfchen quasi, ja, ihr wisst ja nie, was die andere macht und ihr habt ja keine Ahnung und der Laden läuft nicht. Ich meine, unser Erfolg hat eigentlich für uns gesprochen.
Vielleicht eben noch schnell zum Sagen, Brida von Kastelberg hat 20 Jahre Striemli-Gynäkologie geführt und wir werden dann auch in den Shownotes verlinken. Es gibt, ich bin jetzt nicht einmal ganz sicher, aber ich glaube, es gibt Bücher, also wo sie sicher drin vorkommt und porträtiert ist.
Sie hat auch ein Buch geschrieben.
Sie hat sogar eins geschrieben, das habe ich jetzt
über
nicht
gewusst. Über Patientinnenbeziehung mit Ärzten.
Also, tun wir das noch rein.
Das unbedingt, das ist genau. Etwas, wo es ist gut.
Und ich finde das auch so schön, dass man sie erwähnen, wie das zeigt, also die Vorarbeit, oder, wo man auch wertschätzt und dass es eben auch die Vorreiterinnen braucht und du jetzt eigentlich auch eine geworden bist. Genau.
Ja, und ich habe das nicht unbedingt gesucht. Oder? Ich meine, ich bin nicht gestartet ins Medizinstudium mit dem Wunsch, Chefärztin zu werden. Und das ist auch etwas, was ich manchmal ein bisschen schade finde, weil ich habe durchaus gern geführt. Also ich habe durchaus das Gefühl, ich habe etwas zu sagen. Und ich würde gerne etwas lenken in meinem Sinn. Und in dem Sinn eben dann halt eine Position zu haben, wo man gewisse Werte umsetzen kann. Oder ja, Medizin so leben, wie man das Gefühl hat, wäre gut.
Oder wenn ich jetzt sage, Vorreiterinnen, Vorbilder, ist es dir wichtig, auch als Vorbild zu sein und etwas zu bewirken?
Also als Vorbild sein jetzt nicht unbedingt. Aber es ist schon schwierig, zum Ausformulieren, weil das ist ein bisschen emotional. Also ich will nicht Vorbild sein, dass mich alle toll finden, sondern ich würde lieber ein Rollenmodell sein, um den Frauen zu zeigen, hey, ja, es geht und es ist im Fall gut, wie du es machst. Also wie auch so etwas, so ein Empowerment. Ich finde, das ist so wichtig, oder? Gerade das, was ihr vorher gesagt habt, man hat wahnsinnig Druck und man hat immer das Gefühl, man macht sowieso falsch, oder? Nein, es ist im Fall okay. Es ist ganz viel okay. Und das ist mir irgendwie wichtig.
Ist das auch mit den Patientinnen so? Weißt du, wenn du jetzt ja sehr fest in der Onkologie auch tätig bist, da kann ich mir vorstellen, dass es ja auch wieder ähnliche innere kritische Stimmen gibt, oder? Wie, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich besser machen? Ich muss mein Leben ändern, ich muss mehr arbeiten, ich muss weniger arbeiten, ich muss mehr Zeit verbringen mit meinen Liebsten, ich muss gesünder essen und, oder? Also, erlebst du das auch dort? Kann man das fast ein bisschen vergleichen in dem Sinn? Oder?
Also ja, das ist natürlich schon so. Oder? So eine Krebserkrankung ist eine wahnsinnige Zäsur. Also man tut da schon nochmal alles ein bisschen in Frage stellen und macht sich Vorwürfe und so. Meistens muss man sich gar keine Vorwürfe machen, man kann wirklich nichts dafür. Ein Großteil ist ja Schicksal. Ich denke, dort ist sie auch wahnsinnig spannend, wie unterschiedlich Frauen reagieren, oder? Sehr auch aus ihrem Leben heraus. Und was ich halt zum Teil dann sehe, Frauen, die bis jetzt ihr Leben wie noch nicht gelebt haben, oder immer Sachen aufgeschoben haben, oder eigentlich in einer toxischen Beziehung sind und dann denken, ja, den Mann wollte ich eigentlich schon lange schicken, aber ich kann es irgendwie nicht. Das gibt einem zum Teil dann wie einen Ruck, oder? Und sagen, hey, das Leben ist im Fall nicht unendlich. Ich muss irgendwann einmal zu mir finden. Und das hat zum Teil dann auch wieder etwas Positives oder irgendeinen Traum verwirklichen. Ich habe eine Patientin, die Koreanisch gelernt hat zum Beispiel, die ich wahnsinnig bewundert habe nach einer Chemotherapie. Oder man sieht dann auch wahnsinnig viele extrem starke Frauen und das muss sich halt dann entwickeln, oder? Die erste Diagnose ist schlimm, die Therapien am Anfang sind hart, aber man kann dann auch sehr gut begleiten und mitverfolgen, wie sich etwas Neues ergibt.
Jetzt, ich habe also einfach so durch Selbstbetroffenheit bei mir in der Familie, also mehrere Ebenen selbst betroffen, immer wieder einfach auch gemerkt, wie es gleich noch so ein Tabu ist, also der ganze onkologische Bereich. Also einerseits eben die Schuldzuweisungen, die stattfinden, auch vom Umfeld, eben quasi, aha, ja, der hat auch immer geraucht, oder das ist alles, also so, oder so das Schubladisieren, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, es geht einfach auch ein bisschen darum, dass man sich selber wie safe fühlt vor dem Schicksal. Und nachher aber auch, wo ich wirklich merke, da bin ich richtig allergisch, wenn irgendwo steht, jemand hat den Kampf verloren. Als ob es einfach immer nur eine Frage ist vom eigenen Willen. Wo ich finde, das löst unglaublich Druck aus. Also auf Menschen, eben jetzt wie in meinem Fall, wo gestorben sind an dieser Krankheit. Wo eben in dem Sinn dann eben den Kampf verloren hätten.
Ja, das ist wahnsinnig spannend, oder? Im Grunde genommen spiegelt sich ja das auch in dem, wie unsere Gesellschaft mit Tod überhaupt umgeht, oder? Und die Konfrontation mit Tod haben wir nicht so gern. Also bei uns ist das ja total Tabu eigentlich. Und plötzlich ist man als Krebsbetroffene selber mit dem konfrontiert, aber auch das ganze Umfeld. Und da gibt es Leute, die das total abblocken. Wie du sagst, sie wollen safe sein, sie essen ja gesund, sie machen Sport, bla bla bla. Aber ich muss wirklich sagen, ich meine, Krebs kann jeden und jede treffen. Ich habe jetzt gerade letztens von einem Kollegen gehört, der ist unendlich sportlich, 67, Herzinfarkt. Aber sowas von sportlich. Und ich habe andere Patientinnen gehabt, das Leben lang haben sie ihre Familie tyrannisiert mit irgendwelchen, ich sage jetzt nicht ungenießbar, aber hart an der Grenze liegender Ernährung. Und dann kommen sie und haben Krebs. Ich meine, die haben zum Teil das Gefühl, sie hätten sich nie etwas Süßes gönnt und jetzt haben sie auch noch Krebs. Was ist denn das für eine Ungerechtigkeit? Und ich glaube, ja, ich finde halt, das Beste ist im Leben, wenn man erstens eine gewisse Resilienz hat, wenn man zweitens sich, das klingt jetzt so ein bisschen pastoral, das wollte ich überhaupt nicht sein, aber das ist ja das, was ich in meinem ganzen Leben mir immer wieder so ein bisschen überlegt habe. Wenn man kann sagen, mein Ziel war immer wieder, jeden Moment können sagen, mein Leben ist gut, so wie es jetzt ist, ich könnte jetzt gehen. Also mein Mann hält das nicht aus, wenn ich das sage. Also gehen, definitiv gehen. Oder? Weil er sagt, ja nein, aber du gehst jetzt noch nicht und bla bla. Ich sage einfach, ich will mit dem sagen, oder? Man muss nicht erst, wenn man Krebs hat, anfangen, das Leben neu zu organisieren. Das Beste wäre, man hätte es schon ein bisschen im Griff vorher. Und ich muss einfach sagen, ich habe wahnsinnig Glück in meinem Leben, das muss man auch sagen, oder? Dass ich Brida kennengelernt habe, dass ich die irrsinnige Möglichkeit hatte, drei Kinder zu haben, dass ich einen tollen Mann habe. Das sind ganz viele glückliche Sachen. Natürlich gibt es auch Schattenseiten, die ich jetzt hier nicht unbedingt alle will erwähnen, aber was ich meine, ist, man muss, oder ich finde, man soll das Leben ein bisschen in die Hände nehmen und sich nicht von anderen durch und lassen führen, sondern sich selber führen.
Es ist so gut, es ist mega wichtig. Und so wichtig, was du sagst, danke vielmals. Ich habe ich habe meine Gotte, die ich vorhin erzählt habe, die für mich wirklich eine zweite Mutter war, auch an Krebs verloren. Und sie ist für mich da so ein Vorbild und ich habe das zum Glück auch schon vorher, glaube ich, einfach durch die vielen Menschen, die so leben, also die mich grosszogen haben, auch mitbekommen, genau das, was du sagst, eben das Leben leben. Und sie hat tatsächlich gesagt, gut, sie ist natürlich auch sehr pragmatisch immer gewesen, gesagt, es ist jetzt wahnsinnig schade, dass ich muss gehen, aber ich habe ein unschönes Leben gehabt. Und das stimmt. Und das ist für mich wie dort, oder um das geht es. Immer und immer wieder auch zu überprüfen, lebe ich das Leben? wie ich auch das andere erlebt, oder? Jemand, der muss gehen, der alles aufgeschoben hat, der dann wahnsinnig auch gehadert hat, bereut hat. Und ich finde das auch wichtig, also mich bewegt es auch sehr, dass du das so mitgibst. Weil ich glaube, das kann man auch lernen von Menschen, die eben schwer erkranken und manchmal wieder gesund werden, andere, die dann gehen. Dass wir uns einfach auch bewusst sind, es ist ein mega Geschenk, dass wir überhaupt leben dürfen.
Ja, das glaube ich auch, oder? Die Demut und die Dankbarkeit mega. Für das, was wir da haben. Ja, und leben in der Schweiz, leben mit dem Kranken. Mit dieser Möglichkeit, Krankheit zu behandeln, mit einer einigermaßen gesunden Umwelt. Ich meine, das ist einfach ein riesiges Geschenk. Oder? Und da auch mal ein bisschen demütig zu sein, das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube halt auch, eben das, was du vorher gesagt hast, ist mir ganz wichtig, auch zu sagen, natürlich hat nicht jede Frau oder jeder Mann die Kraft, selber sein Leben in die Hand zu nehmen und müssen Geld verdienen, weil und so. Und dort möchte ich halt einfach sagen, holt euch auch Hilfe. Oder? Ich meine, es gibt viele psychologische Unterstützung, es gibt Coaching. Man ist ja nicht allein. Und manchmal muss man einfach auch den Schritt wagen und sich Hilfe holen.
Ich finde das wirklich, ich möchte dir wirklich danken, für dass du das so einbringst, jetzt auch gegen den Schluss von dem Gespräch. Ich finde es unglaublich wichtig. Und es ist auch etwas, wie ich mein Leben führen oder gemerkt hat, dass ich es führe und immer mehr führe. Und ich habe viele Schicksalsschläge erlebt und ich habe keine einfachen Voraussetzungen. Ich habe nie Geld gehabt, zum Beispiel. Ich habe ja nur in Anführungszeichen, eine Lehre gemacht. Ich komme aus wirklich Verhältnissen, wo gar keine Möglichkeiten da gewesen sind. Und manchmal sagen mir wie so Leute, sagen mir die Leute dann so, ja, woher nimmst denn du dir noch Kraft und Freude, das zu machen? Das Verrückte ist, das gibt mir eben Kraft und Freude, weil ich das mache. Und das finde ich auch wichtig, dass du das sagst, das kann nicht jeder. Und es darf nicht ein Druck sein, dass man jetzt, oder eben man hat vielleicht auch wirklich Lebensverhältnisse, die so unprivilegiert sind, dass man nicht anders kann, als so viel muss schaffen. Und dort möchte ich auch ein bisschen ein Appell geben, auch unseren Hörerinnen. Wir können uns auch gegenseitig stützen. Wir müssen uns nicht auflösen. Wir haben auch einen Erfolg gemacht über People-Pleasing. Wir müssen nicht alles für alle machen. Aber manchmal erlebe ich auch jetzt in meinem Umfeld, dass es jemandem mal nicht so gut geht. Ich habe zum Beispiel jemanden im Umfeld mit Long-Covid. Und dass man sich aber gleich irgendwie versucht, wenn es jetzt mir gerade gut geht, auch etwas dort halt ein bisschen zu ziehen und zu sagen, hey, schau jetzt, komm mal noch zum Kaffee und heute scheint die Sonne und ist so ein schöner Herbsttag. Es braucht gar nicht so viel. Ja, mir ist das mega wichtig und ich danke dir vielmals, dass du das so reinbringst. Ja.
Sind wir gerade ruhig. So eine andächtige
Demütige. Es ist manchmal auch schön. Also ich finde, es ist auch wieder so spannend zu hören, wie zusammenhängend alles ist. Nicht? Mhm. Man redet von einem Beruf, von Ärztin, man redet von Vereinbarkeit, von Augen auf bei der Partnerwahl, also mega wichtig. Und nachher am Schluss kommen wir eigentlich auch zum Thema Sterben und da was so viel eigentlich aber mit dem Leben zu tun hat. Und ich finde das so schön, wie man sieht, wie es hängt am Schluss doch einfach irgendwie auch alles zusammen.
Mhm. Absolut. Der Anfang und das Ende.
Ja, und das hast du ja auch am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass eben dir jetzt auch wichtig ist, so für deine Praxis, oder? Also das jetzt eigentlich, wo jetzt neu ist. Und dort hast du ja schon auch den Schwerpunkt, oder? Habe ich es richtig verstanden? Mena-Onkologie. Und,
Onkologie, ja.
Ja,
ja. Und, ja, aber eben auch Jahreskontrolle. Und es ist immer gut, wenn es ein bisschen einen Mix gibt, oder? Weil nur Krebs ist schon auch anstrengend, auch für den Mensch, oder?
Genau, also das würde mich noch so zum Schluss auch wundern, weil unser Podcast soll ja auch noch stärken. Es hat auch viel eben mit Resilienz, mit Widerstandskraft zu tun. Was gibt dir, weißt, Kraft auch für so schwierige Gespräche und schwierige Momente und jetzt quasi auch das schwere Thema Krebs?
Also Kraft, natürlich einerseits meine Professionalität, oder? Also ich meine, ich kann ja etwas anbieten. Ich bin ja nicht ausgeliefert wie zum Beispiel der Partner, der neben dieser Frau sitzt und denkt, um Gottes Willen, morgen ist alles fertig. Ich kann sagen, ja, jetzt gehen wir Schritt für Schritt und ich versuche immer, die Geschwindigkeit ein bisschen rauszunehmen und den Weg aufzuzeichnen und ja, einfach Zuversicht zu geben, dass man da jetzt mal etwas machen kann und schauen, wie es kommt und jetzt nicht alles aufs Mal. Und das Zweite ist natürlich schon, dass ich glaube, ich habe wie für mich so eine Resilienz und auch irgendwie ein Vertrauen, dass es halt so kommt, wie es muss, blöd gesagt. Also auch für mich selber. Und das Wichtigste ist, dass man die Menschen dann gut kann begleiten oder auch gut kann operieren oder so. Und ein anderer Teil ist nicht in unserer Macht. Und ich glaube, das müssen wir uns sehr bewusst sein, dass einfach, wir machen das Beste für den Gegenüber. Und was ganz wichtig ist, also ich sage immer, es ist ganz wichtig, als wäre alles, was ich sage, ganz wichtig. Aber was für mich wichtig ist, ist, was man in dieser Glücksforschung ja gemerkt hat, oder? Und da haben wir Ärztinnen wirklich ein bisschen ein Manko. Was man in der Glücksforschung ja gemerkt hat, ist das soziale Umfeld und die sozialen Kontakte und Freundschaften und Liebesbeziehungen, dass das Ganze etwas Elementares ist für das, ja, das Wellbeing, also dass es einem gut geht. Und das bin ich auch total überzeugt, dass man da muss schauen muss. Weil als Ärztin hat man immer ein bisschen Tendenz, sagen, ja, ich habe ja den ganzen Tag ganz schwer kranke Patientin, ich muss ja glücklich sein, dass ich überhaupt gesund bin und dass es mir gut geht. Und tue dann anderes vernachlässigen, weil im Vergleich geht es einem ja immer noch wahnsinnig gut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Dass man einfach schaut, dass man einigermaßen ein soziales Umfeld hat, wo man auch auftanken kann.
Mhm. Ja, du hast eigentlich so den Abschluss, oder, mit dem, eben, was gibt dir Kraft? Eben, wir sind eigentlich wie auch beim Baby, bei der Bindung, wieder bei der Liebe auch, bei der Beziehung. Und wenn ich jetzt an die Arbeit denke, wenn ich mit Frauen arbeite, die entweder vor einer Geburt stehen und wahnsinnig aufgeregt sind oder wo dann vielleicht im Wochenbett manchmal mit mir ein Telefoncoaching vereinbart, Online-Coaching, sagt, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Oder manchmal auch Frauen, die vielleicht eine Mutter haben, die an Brustkrebs erkrankt sind oder die selber oder das Thema haben. Dann ist ja immer wieder auch das Thema, oder du hast vorhin gesagt, das Vertrauen ins Leben. Und dort ist ja in all diesen Themen, ich finde, alles fängt an bei der Geburt und endet beim Tod, das ist ein Kontrollverlust.
Absolut.
Und da finde ich immer wichtig, einfach aus psychologischer Perspektive, dass man weiss, das ist für Menschen ganz schwer auszuhalten.
Absolut.
Also das heisst, es ist ein Grundbedürfnis, Sicherheit und Kontrolle zu haben. Und wenn einem das genommen wird, oder? Also ob das jetzt während einer Geburt ist oder eben dann mit einer Erkrankung oder sonst einem Schicksalsschlag, dann ist es normal, dass man sich verloren und überfordert fühlt. Und ich finde allein, das zu wissen, dass wenn man dann so überwältigt wird von diesen Emotionen und diesen Gedanken, das ist okay. Eben, man darf sich dann Hilfe holen, man darf Psychotherapie in Anspruch nehmen, man muss nicht allein dann durch das durch, in keiner Lebenssituation. Ich glaube, das ist so das, wo ich heute mitgeben möchte, so vom Coaching-Hack. Das ist jetzt nicht ein Hack, es ist mehr ein Gedanke. Und was ich auch immer wieder sage, ist, man darf auch vertrauen. Und ja, manchmal ist das nicht so einfach, aber die Ärzte, die einen behandeln, die haben einen Plan. Die haben das studiert, die haben oft ganz viel Erfahrung.
Und wenn man nicht Vertrauen hat, das sage ich auch, ich sage sogar meinen eigenen Patienten, immer eine zweite Meinung.
Unbedingt.
Es gibt einem nochmal Sicherheit, genau, dass man auf dem richtigen Weg,
genau,
ist.
Genau, aber auch so sich, eben, ich finde das so schön, wie du das gesagt hast, wir müssen nicht allein durch, also wir dürfen uns Hilfe holen. Und ich finde es so wichtig, wenn wir eben jetzt irgendwie, eben jetzt, ob es einfach das Gebären ist oder eine Krankheit oder so, wir dürfen uns auch Hilfe holen von den Fachleuten, wo wir uns gut aufgehoben fühlen. Und ich merke einfach, dass bis heute jetzt auch mit Reise mit meinem Sohn, dass mir das immer wieder so viel hilft und mich so entlastet, wenn ich in guten Händen bin mit ihm. Und darauf, das kann einem auch extrem stärken. Das ist das, was mir gerade so in den Sinn kommt. Mara, hast du einen Büchertipp?
Ja, ich möchte das einfach auch noch unterstreichen. Ich finde das total wichtig, was ihr jetzt da auch noch mal besprochen habt und was du jetzt auch sagst, Sarah. Und ich will noch ganz schnell einen Schwenker machen zu heute, wie wir gestartet haben, oder? Der Kaffeemorgen. Und dort hast du das auch noch mal so gesagt und ich finde das so wichtig, oder? Es ist es ist eigentlich nicht, es ist nicht gestört, Angst zu haben. Es ist nicht gestört, wütig sein ab und zu. Es ist nicht eine Störung, wenn man jetzt einmal ein Vertrauensproblem hat und eben vielleicht auch eine zweite, vielleicht sogar eine dritte Meinung braucht. Ich kenne das von mir auch. Und, sondern die Störung ist, dass man das nicht mehr darf. Und natürlich kommt es dann immer darauf an, wie ausprägt das ist. Und im Zweifelsfall soll man sich Hilfe nehmen. Aber ich möchte das einfach auch nochmal sagen, dass ich das unglaublich hilfreich finde, das von dir auch zu hören. Jetzt als Coaching-Hack, aber schon heute Morgen. Und es hilft auch wirklich mir sehr fest.
Und also ja, ich darf schnell den Kontext aufmachen. Es ist darum gegangen, wir hatten auch eine Ärztin da gehabt, und es ist darum gegangen, wie schnell heute oder die Diagnoseanpassungsstörung. Also es ist, mit, wenn jemand stirbt, sind es jetzt nur noch 3 Monate, wo es normal ist, dass man traurig ist. Und da eben beobachte ich einfach, ist es so wichtig, dass man auch die Emotionen wieder normalisiert. Eben, dass es einem durchschüttelt und dass man dann
und
auch...
Lang, nicht eben, oder?
Und dass eigentlich das ein bisschen die Anpassungsstörung ist, dass man das so tut oder so schnell dann bewerten als irgendwie nicht mehr normal. Oder?
Ja, und das dass die Leistungsfähigkeit sehr schnell muss wieder zurückkommen.
Genau.
Genau, und ja, ich habe einen Büchertipp, und zwar heisst, ich halte den jetzt recht kurz, der Titel sagt nämlich eigentlich schon alles, Mythos Mutterinstinkt, wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt, geschrieben von der Annika Rösler und der Evelyn Höllriegel-Tscheikner, und es wird dann auch in den Shownotes verlinkt. Eben, ich habe ja schon dir auch gesagt vorher, Stefanie, dass mir Wissen einfach auch immer geholfen hat. Und manchmal ist es Intuition, die hilft, und manchmal ist es aber auch, sind es einfach auch Fakten und Wissenschaft, und wo etwas wieder leidet, wo man merkt, so, aha, nein, ich habe schon immer ein bisschen das Gefühl, es stimmt nicht, aber da ist der Beweis. Und mir hat das Freiheit gegeben. Über Freiheit haben wir ja auch geredet. Und Bestätigung, ich bin nicht falsch. Ja, also das ist mein Büchertipp.
Ja, und jetzt kommen wir noch zu unserem Spiel. Möchtest du mal eine Karte ziehen? Und eben, man darf auch sagen, nein, ich habe keine Lust auf die Karte. Nein, danke.
Hoffentlich ist nicht so eine lange Frage. Okay, soll ich sie vorlesen?
Ja, gern.
Worüber kannst du dich aktuell empören? Uff, das ist eine riesige Frage.
Also leg los.
Wenn man so ein bisschen in die weltpolitische Arena schaut, dann hat man also genug Grund, um sich zu empören. Ich glaube, man muss es nicht einzeln nennen. Aber einerseits Rückkehr zu autoritären Staaten, nicht mehr Respekt vor Demokratie, vor Meinungsfreiheit, vor, also da kann ich, you name it, oder? Also unendlich viel, wo man sich darüber empören kann.
Über was empörst du dich aktuell, Sarah?
Oh ja, ich könnte auch. Oder? also das schließe ich mich total an. Ich könnte mich über das empören, ich könnte mich aber auch noch über viel mehr empören. Und was ich dann an mich schaue, ich merke dann so, ich komme dann manchmal so in Fahrt, in so eine Empörungsfahrt. Jetzt habe ich einen Sohn, der jetzt irgendwie jünger ist, 18, der jetzt irgendwie sehr politisch unterwegs ist, der empört sich die ganze Zeit. Es braucht ja die radikalen oder Stimmen. Es ist lässig auch, also von eben in der Dauerempörung rein sein. Aber ich versuche dann auch wieder ein bisschen auszugleichen, weil ich auch merke, es ist manchmal auch streng, mich immer empören. Darum schaue ich dann auch, was kann ich mich auch erfreuen. Also ich liebe zum Beispiel den zweiten Abschnitt, was irgendwie, ich weiss nicht mehr, der Abschnitt, hast du eine ganz kleine Rubrik, wo die Leute schreiben, was sie gefreut hat. Und ich muss dann immer auch noch, also wenn ich zum Beispiel Zeit lese, muss ich immer den Abschnitt auch noch lesen.
Ich habe jetzt gerade spontan noch einen zweiten Büchertipp. Ich tue den jetzt ganz als Schluss.
Du wolltest schon sagen, über was du dich empörst.
Also ich könnte eine ellenlange Liste. Also ich bin ja eine Empörerin, auch in meinen Texten manchmal, in meinen aktivistischen Texten. Also ich empöre mich nach wie vor, ja natürlich über die Weltpolitik. Und jetzt in Bezug auf meinen Aktivismus, wo jetzt gerade im Moment wieder sehr stark Menschen mit Behinderungen und pflegende Ältere betrifft, ich empöre mich unglaublich, dass es Verbesserungen gibt, ja, positiv in der Zeit, aber dass dann einfach unglaublich kompliziert aufgeleistet ist. Und ich setze mich einfach, also meine Empörung nützt mir oft, also dabei herauszufinden, für was ich mich jetzt noch mehr engagieren will. Und ich setze mich einfach dort mega fest dafür ein, dass es noch einfacher wird. Und eben vieles hat sich schon verbessert, aber ich empöre mich wirklich. Mhm.
Und ich glaube, das ist auch noch wichtig, oder aus Empörung raus in die Handlung kommen.
Ja.
Das tut immer gut. Und das mache ich auch, oder? Ich nehme an, du kennst das auch.
Es gibt wieder Kontrollen, oder?
Ja, ja, genau.
Das ist wichtig.
Genau. Und ich empöre mich darüber, dass meine Face-ID mich manchmal nicht mehr kennt.
Das empöre ich mich auch darüber.
Weil ich jetzt auf meinem Handy den zweiten spontane Büchertipp geben wollte. Stefanie Hessel im Ulstein Verlag empört euch. Ausrufezeichen. Danke so vielmals, Stefanie. Bist
so
du bei
schön,
uns?
Bist du da. Und kommt es noch mal irgendwann?
Ja, sicher. Aber wir können jetzt mal schauen, was die Reaktionen sind auf die Sendung. Ja, ich sage gar nicht. Nein.
Das glaube ich nicht. Danke vielmals, bist du da gewesen.
Danke und schreibt uns, wenn ihr Stefanie auch noch mal hören wollt.
Ja, und danke, hört ihr uns zu. Und wie immer freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr diese Folge hört natürlich, aber auch herzlich abonniert den Podcast, teilen dann, weil das hilft uns weiter, dass wir noch mehr Frauenstimmen hörbar machen und so auch sichtbar, wo eben andere Frauen stärken. Und dann wird das immer so ein grösserer Kreis und dann haben wir das Empowerment, das vorher die Steffi angesprochen hat. Danke vielmals.
Danke vielmals.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.